Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und bei mir ist wie immer in unserer Sendung Rechtsmediziner Klaus Püschel. Ohne ihn, seine jahrzehntelange Erfahrung und seine Expertise wäre unser Podcast nicht vollkommen. Er ist der Mann, der in den Toten liest, wie in einem Buch.
Moin Bettina. Ja, Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Unseren hier jetzt dargestellten Fall kann man geradezu als historisch titulieren. Wobei das Thema heute so aktuell ist wie damals. Ausländerhass. Als Rechtsmediziner hatten wir einen echt harten Job. Ein Gewaltexzess, wobei die Täter ihre Handschrift vor allem auch mit den Füßen, also durch Treten, hinterlassen haben. Auf letzte Details zum Tatgeschehen verzichte ich deswegen lieber. Wir wollen also über einen Fall reden, der schon fast 4 Jahrzehnte zurückliegt, mir aber noch sehr, sehr genau in Erinnerung geblieben ist. Unter anderem wegen der besonderen Tragik, die diesem Verbrechen innewohnt. Das werden die Hörer nachher erfahren. Und wegen der Brutalität, mit der das Opfer misshandelt und schließlich umgebracht wurde.
Und der Fall hat auch eine politische Dimension, aber dazu später mehr. Zunächst mal, es geht um die Tötung eines Mannes im Dezember 1985 und bei uns im Studio haben wir einen Mann, der diesen Fall so gut kennt wie kaum ein anderer. Wolfgang Backen, Jurist und jahrzehntelang Richter in Hamburg, war in den letzten 9 Jahren seiner Karriere Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer, die ausschließlich über vollendete und versuchte Tötungsdelikte verhandelte. Herr Backen, Sie hatten viel mit den Abgründen der Psyche zu tun. 2016 gingen Sie in Pension, haben sich aber seitdem auch weiter mit schweren Verbrechen befasst, nämlich indem wir Sie schon mehrfach bei uns im Crime-Podcast als Experten begrüßen durften und indem Sie 2 Bücher über wahre Fälle geschrieben haben. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Backen.
Ja, vielen Dank dafür, dass ich mal wieder hier sein darf. Wenn Sie mich auf meine Erfahrung mit den dunklen Seiten der menschlichen Psyche ansprechen, da habe ich in der Tat als Vorsitzender Richter in Prozessen etliche Fälle erlebt, die besonders heftig waren. Erwähnt sei hier nur kurz der Mord an der 16 Jahre alten Morsal, eine Hamburger Schülerin, die aus Afghanistan stammte. Sie hatte sich nach Meinung ihrer Familie zu sehr dem westlichen Lebensstil angenähert und musste deshalb sterben. Ihr Bruder stach sie nieder und tötete sie.
Und Klaus Püschel hat sie obduziert.
Ah. Auf diesen Fall habe ich in meinem Buch »Das Leben ist zerbrechlich« beschrieben.
Auf andere Fälle aus Ihrer Zeit als Schwurgerichtsvorsitzender wollen wir später nochmal zurückkommen.
Ja, widmen wir uns jetzt erstmal intensiv dieser Tat, die nicht nur in Hamburg unter dem Thema Ausländerhass wirklich damals sehr, sehr hohe Wellen schlug.
Reden wir heute über ein Geschehen aus der Mitte der 80er Jahre. Damals wurde ein 26-Jähriger von 5 wütenden Männern brutal getötet. Es war eine Tat, die die Stadt Hamburg und sogar ganz Deutschland aufgewühlt hat. 27 Jahre nach der Tat wurde nach dem Opfer sogar ein Platz in Hamburg benannt, der Ramazan-Afschi-Platz am Bahnhof Landwehr.
Also beamen wir uns gedanklich zurück zum 21. Dezember 1985. Einen Tag vorher war Ramazan Afci 26 Jahre alt geworden. Er war verlobt, wollte heiraten und seine Freundin war von ihm schwanger. Alles schien sich für den jungen Mann, der 2 Jahre zuvor von der Türkei mit seinem Vater und 2 Brüdern nach Deutschland emigriert war, gut zu entwickeln. Er fand eine Arbeit als Putzhilfe, lernte an der Arbeitsstelle jene 22-Jährige kennen, in die er sich sehr bald verliebt hatte und heiraten wollte. Für später hatte das junge Paar geplant, zurück in die Türkei zu gehen und dort ein Haus zu bauen. Doch dann kam dieser schicksalhafte Tag mit einem schweren Verbrechen.
Ja, dieser Tag. 3 Tage vor Weihnachten 1985 veränderte sich alles und machte sämtliche Zukunftspläne von Ramazan Afci und seiner Verlobten zunichte. Die junge Frau sollte ihren Freund verlieren und ihr Kind sollte seinen Vater niemals kennenlernen.
Dabei deutete an dem Tag doch lange nichts darauf hin, wie dramatisch sich alles entwickeln würde. Es schien ein ganz normaler Tag im Leben eines ganz normalen jungen Paares zu werden. Eine eigentlich unbeschwerte Zeit, aber gerade wir als Rechtsmediziner erfahren immer wieder, wie schnell sich das Leben ändern kann, wie schnell auf einmal alles vorbei sein kann. Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, den man erleidet, ein Verkehrsunfall, in den man unverschuldet verwickelt wird, eine Auseinandersetzung, in die man ungewollt hineingezogen wird und die dann heftig eskaliert. Und das sind ja nur wenige Beispiele. Was ich damit sagen will, auch wenn man selber sehr vorsichtig ist und auf seine Gesundheit achtet, die rechtsmedizinische Erfahrung zeigt, dass der Tod vollkommen unvermittelt überall zu jeder Zeit zuschlagen kann.
Also aus dem, was du gerade gesagt hast, Klaus, gibt es natürlich eine Lehre, die wir daraus ziehen können. Und die wäre, den Moment zu genießen und positiv zu denken.
Na klar, du kennst mich ja. Positiv denken, das ist unbedingt mein Motto.
Das klingt wirklich gut. Aber ich fürchte, auch diese Einstellung hätte damals dem späteren Opfer nicht geholfen. Am Ende lag der 26-Jährige mit schwersten Verletzungen auf der Straße, wurde dann zwar noch ins Krankenhaus transportiert und dort notoperiert, doch sein Leben war trotz bester ärztlicher Kunst nicht zu retten. Der Heiligabend hatte gerade begonnen, da starb Afci in den Armen seiner Verlobten.
Ja, ich werde später noch berichten, welche furchtbaren Verletzungen das Opfer vor allem am Kopf erlitten hatte.
Richtig, darüber sollten wir nachher noch sprechen, weil dann deutlich wird, mit welcher Wucht und Massivität der 26-Jährige attackiert und traktiert wurde. Dabei hatte er wirklich nichts getan, was jemanden hätte provozieren und eine solche Welle der Gewalt hätte auslösen können. Herr Backen, berichten Sie doch bitte, wie der Tag des jungen Mannes, nach allem, was man später rekonstruieren konnte, ablief.
Das will ich gerne tun. Also, Afci und seine Verlobte verbrachten gemeinsam den Tag, den 21. Dezember 1985. Abends wurde dann Afcis Geburtstag bei einem Freund nachgefeiert. Sein Bruder Kaya war mit seiner Frau gekommen, sowie 2 Bekannte. Die 6 jungen Leute tranken Bier, unterhielten sich, stießen mit Sekt an und hörten türkische Lieder. Am späten Abend fuhr Afci mit seinem Bruder Kaya und seinem Freund Devin noch einmal weg, denn er wollte am nächsten Tag auf einem Gebrauchtwagenmarkt im Osten Hamburgs sein Auto verkaufen.
Gab es dafür einen besonderen Anlass? Brauchte er Geld?
Ja, in der Tat. Von dem Erlös sollte unter anderem ein Kinderbett erworben werden. Um einen guten Platz auf dem Markt zu bekommen, beabsichtigte Afci, sein Auto bereits abends dort zu platzieren. Er versprach seiner Verlobten, vor Mitternacht spätestens wieder zu Hause zu sein.
Ja, genau das war der Plan. Aber es kam leider ganz anders.
Ja, leider. Nachdem die drei Männer für das Auto einen idealen Standort gefunden hatten, fuhren alle mit der S-Bahn zurück. An der Station Landwehr mussten sie für den Nachhauseweg in einen Bus umsteigen. Sie gingen zur Haltestelle der Buslinie 106, die in der Nähe der Eckkneipe Landwehr lag.
Also zur Erklärung, diese Kneipe war damals ein Treffpunkt der Skinheads. Ich glaube, wir sollten kurz erklären, wer die Skinheads damals waren. Klaus?
Ja, im Prinzip ja nicht nur damals. Also Skinheads, dieser Begriff ist heute nicht mehr ganz so geläufig. Früher beispielsweise in den 1980er Jahren waren sie in Hamburg und auch in anderen deutschen Städten sehr aktiv. Sie waren meist in hohem Maße ausländerfeindlich eingestellt. Ihre äußeren Merkmale waren kahlgeschorene Schädel, daher auch der Ausdruck, der manchmal gebraucht wurde, Glatzen. Also die wurden Glatzen genannt. Dann waren sie gekennzeichnet durch Stiefel. Besonders beliebt waren die von Doc Martens und Bomberjacken. Alkohol wurde in großen Mengen getrunken, während Drogen meistens eher abgelehnt wurden.
Ja, ergänzend dazu, Ende 1985, also zu der Zeit, als sich die Tat ereignete, gab es in Hamburg ungefähr 60 Skinheads, die sich durchweg rechtsradikales Gedankengut zu eigen gemacht hatten.
Also höchst ungemütliche Zeitgenossen, denen man sicher nur sehr ungern begegnen wollte?
Insbesondere wohl vor allem dann nicht, wenn man selber ausländischer Herkunft war und wenn das auch äußerlich schon sichtbar war. Die Skinheads waren ja fremdenfeindlich eingestellt in dem Sinne, dass sie vor allem Farbige und Menschen südländischer Herkunft ablehnten.
Ja, deshalb fühlten sich Afci, sein Bruder, und der 22 Jahre alte Devin, die alle drei aus der Türkei stammten, äußerst unwohl, als sie in der Nähe des Skinhead-Treffpunktes an der Haltestelle auf den Bus warten mussten. Zumal drei bis vier alkoholisierte Skinheads am Eingang der Kneipe standen und sie äußerst unfreundlich fixierten.
Also daraufhin, nach dieser wenig freundlichen Begrüßung wollten die Männer um Ramazan Afci doch lieber allem Ärger aus dem Weg gehen und schlossen sich, lieber nicht an der Haltestelle zu bleiben, Herr Backen?
Stimmt. Als sie dem Fahrplan nämlich entnahmen, dass es bis zur Abfahrt des Busses noch etwa 20 Minuten dauern würde, entschlossen sie sich, lieber ein Stück in Fahrtrichtung zu Fuß zu gehen und erst später an einer anderen Haltestelle in den Bus zu steigen. Schnell passierten sie die Skinheads und wollten ihnen aus dem Wege gehen.
Also, sie taten wirklich nichts, gar nichts, um die Skinheads zu provozieren. So verstehe ich das jedenfalls.
Richtig, da war nichts. Aber diese Vorsichtsmaßnahme nützte letztlich nichts. Dazu muss man wissen, dass die Skinheads dort vor und in der Kneipe ohnehin sehr schlecht gelaunt waren. Sie waren sogar mächtig auf Krawall gebürstet.
Wieso das? Gab es einen besonderen Grund?
Ja, es hatte zumindest ein Ereignis gegeben, das die Skinheads in äußerst aggressive Stimmung versetzt hatte. Am Vorabend waren sie nämlich in ihrem Stammlokal von einer Gruppe südländisch aussehender junger Männer überfallen worden. Sie glaubten, dass es vermutlich Türken gewesen waren. Eine heftige Schlägerei zwischen den Fremden und den Skinheads hatte stattgefunden, bei der die Skinheads letztlich die Oberhand behalten konnten, aber nur mit Mühe und Not.
Also, Das ist nicht ganz ohne Folgen, auch für die Skinheads zu Ende gegangen, diese Schlägerei, nehme ich an. Die Skinheads hatten selber offensichtlich einige schmerzhafte Blessuren davongetragen, auch wenn sie letztlich sozusagen siegreich geblieben waren, ja?
Das kann man wohl so sagen. Einige Hämatome und Wunden waren ihnen als Andenken geblieben. Wer die Angreifer vom 20. Dezember waren, war den Skinheads unklar geblieben. Man hielt es jedoch für höchst wahrscheinlich, dass es sich um eine bestimmte Gruppe gehandelt hatte, deren Mitglieder hauptsächlich Ausländer, überwiegend Türken waren. Insofern waren die Skinheads damals nicht besonders gut, auf Türken zu sprechen. Kaum hatten sie die drei erblickt, schleuderten sie ihnen schon heftigste Beleidigungen entgegen, unter anderem fielen die Worte »Scheiß Türken«.
Also ich kenne aus der damaligen Berichterstattung über den Prozess andere Schimpfworte, die damals ebenfalls offenbar gefallen sind. Die wollen wir jetzt lieber nicht nennen, nur so viel. Es war wirklich extrem, was da gerufen wurde.
Die lauten Beschimpfungen wurden natürlich auch in der Gaststätte gehört und weitere Skinheads traten daraufhin neugierig vor die Tür. Sofort umringten sie die drei Männer. Einige fragten Afci und seine Begleiter, ob sie wiedergekommen seien, um zu kämpfen. Devon aus dem Trio verneinte.
Aber trotzdem ist die Situation doch damals eskaliert, Herr Backen.
Ja, aus der Gruppe löste sich nun der Anführer der Skinheads, ein großer und kräftiger Mann, wie ich ihn noch aus der Hauptverhandlung erinnere, den wir hier Martin nennen wollen. Martin baute sich breitbeinig vor den Türken auf. Dann trat er mit dem Fuß nach Devon, traf ihn jedoch nicht. Ramazan Afci empfand die Situation jetzt als so bedrohlich, dass er eine Spraydose mit CS-Gas aus der Tasche zog und das Gas auf den Anführer, der Angreifer und die Umstehenden sprühte. Martin wurde voll aus kurzer Entfernung getroffen. Er war augenblicklich kampfunfähig, ging zu Boden und wälzte sich dort jammernd hin und her. Er und auch ein anderer Betroffener wurden daraufhin in das Lokal zurückgeschleppt.
Oh, jetzt hat es doch bestimmt Probleme gegeben. Wie ging denn die Auseinandersetzung auf der Straße jetzt weiter?
Naja, erstmal nutzte es den drei Türken, die die entstandene Verwirrung nutzten und die Straße Landwehr in Richtung der Wandsbeker Chaussee entlang liefen. Ein großer Teil der vor der Tür stehenden Skinheads nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Dabei warfen sie Biergläser, Aschenbecher und Flaschen hinter den Flüchtenden her. Unter den Verfolgern waren die später bei uns angeklagten 5 jungen Männer. Sie sollen in diesem Podcast Ulrich, Kurt, Detlef, Sebastian und Andreas heißen. Ihre echten Namen sind andere. Jedenfalls, in ihrem alkoholisierten Zustand hatten die Verfolger nicht die geringste Chance, die Flüchtenden einzuholen. Keuchend gaben sie bald auf, denn der Vorsprung wurde immer größer.
Und dann rannten die Skinheads doch zum Lokal zurück, um sich dort Autos für die Verfolgung zu schnappen. Zu 5 stiegen sie in einen VW Jetta, stimmt's?
Richtig. Der Fahrer gab ordentlich Gas und steuerte das Auto in hohem Tempo hinter den drei Männern die Straße Landwehr entlang bis zu einer großen Kreuzung im Hamburger Stadtteil Hohenfelde. Dort waren die Verfolgten ebenfalls kurz vorher angelangt. Jetzt entdeckte einer der 5 Verfolger die Türken. Er kurbelte das Seitenfenster herunter und feuerte eine Leuchtkugel aus einem Revolver auf die drei Männer ab. Der Schuss ging jedoch ziemlich daneben.
Wenn ich einmal kurz unterbrechen darf, Herr Backen, Klaus, eine Ein Schuss mit so einer Leuchtkugel kann das erheblich verletzen, kann das vielleicht sogar jemanden töten? Wie sieht das aus?
Also erstens kommt es auf die Entfernung drauf an. Wenn man aus einigen Metern Entfernung schießt, dann kann es keine tödlichen Verletzungen geben. Immerhin, also ich sage ja immer, das kann ins Auge gehen. Und dann kann das Augenlicht geschädigt werden und es entstehen natürlich auch Schmerzen dadurch, dass Verbrennungen entstehen.
Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ich habe deshalb nachgefragt, weil wir ja sicherlich auch warnen wollen, wenn jemand so etwas für harmlos hält. Das ist also nicht der Fall, wie wir jetzt gerade vom Rechtsmediziner erklärt bekommen haben. Aber Herr Backen, erzählen Sie doch bitte weiter. Wir waren gerade bei diesem Schuss aus dem Revolver mit dieser Leuchtkugel, aber dieser Schuss ging ja daneben, hatten Sie erzählt.
Ja, Gott sei Dank. Avci bemerkte sofort, dass der Schuss ihnen gegolten hatte, und er hörte die laut fluchenden Skinheads, die sich über die fehlgegangene Leuchtkugel ärgerten. Die Verfolgten liefen jetzt schneller, um zu entkommen.
Aber mit einem Auto können sie natürlich nicht mithalten, beziehungsweise dem nicht entkommen.
Klar, keine Chance. Die Skinheads in dem Wagen holten das Trio ein. Vier von ihnen sprangen aus dem Wagen. Der Fahrer, es war Sebastian, suchte noch eine Parklücke. Detlef griff nach einem Axtstiel im Auto und nahm ihn mit. Kurt bewaffnete sich mit einem Gummiknüppel.
Das, was die alles so im Auto haben?
Tja,
ja, erstaunlich. Aber dass sich da jetzt die Männer aus dem Auto bewaffnen, das müssen die drei Männer, die verfolgt waren, doch beobachtet haben. Vermutlich hat ihnen das Angst gemacht. Immerhin hatten sie doch keine Knüppel oder Ähnliches dabei, während die Verfolger eindeutig bewaffnet waren.
Ja, sie wussten natürlich, dass die Skinheads es auf sie abgesehen hatten und in der Überzahl waren. Deshalb suchten die drei Männer verzweifelt ihr Glück in der Flucht. Dabei bemerkten sie, dass in etwa 20 Metern Entfernung ein Bus an einer Haltestelle stand. Sie entschlossen sich blitzschnell, sich in diesen Bus, dessen Türen noch geöffnet waren, zu retten. Dazu liefen sie diagonal über die Wandsbeker Chaussee. Während zwei von ihnen es schafften, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, wurde Avci, der etwas langsamer war, von einem VW touchiert. Der Fahrer hatte leider nicht rechtzeitig bremsen können.
Was ist dann passiert?
Avci stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und brach sich das linke Schienbein.
Oha, das ist ja nach meinem Verständnis schon eine ziemlich heftige Verletzung. Klaus, in dieser Situation mit dem gebrochenen linken Schienbein war der Mann doch völlig hilflos. Es ist doch wahrscheinlich unmöglich, mit so einer Beinfraktur zu gehen, geschweige denn zu laufen, um Verfolgern zu entkommen.
Ja, um das etwas spitzfindig zu formulieren, mit einem gebrochenen Schienbein läuft gar nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Das tut auch höllisch weh. Ramazan Avci hatte keine Chance zu entkommen und konnte sich jetzt auch nicht mehr gezielt der Angriffe erwehren. Herr Backen, wir wissen ja, wie es damals auf der Straße mit Avci weiterging. Er erlitt durch seine Verfolger schwerste Verletzungen, unter anderem am Kopf, über die gleich noch zu sprechen sein wird. Aber in dem Prozess, in dem sich die fünf Männer später verantworten mussten, wurde doch durch die Beweisaufnahme und insbesondere mehrere Zeugenaussagen rekonstruiert, wie sich die eigentliche Tat abgespielt hat. Wie war das denn so?
Naja, jedenfalls so gut, wie wir es aufklären konnten. Denn alles ging rasend schnell und die Sichtverhältnisse waren trotz der Straßenlampen bescheiden. Wir haben in dem Prozess einige Leute, die die Geschehnisse auf der Straße beobachtet hatten, als Zeugen gehört. Ich war damals beisitzender Richter in der Jugendkammer, die ab Mai 1986 den Fall verhandelt hat. Den Vorsitz führte ein sehr erfahrener Kollege.
Und aus der Beweisaufnahme in dem Prozess setzte sich dann wie in einer Art Puzzle, kann man sagen, zusammen, was damals passiert war.
Ja, die Beweisaufnahme ergab im Ergebnis folgendes Bild. Die Verfolger eilten auf Avci zu. Mitleidslos fielen sie über den Benommenen und Verletzten her. Sie traten ihn mit Füßen und hauten mit dem Gummiknüppel und dem Axtstiel auf ihr am Boden liegendes Opfer ein, wobei sie es am ganzen Körper trafen.
Also bei so einem dynamischen Geschehen mit mehreren Beteiligten ist es doch sicher schwierig herauszufinden, wer genau was gemacht hat?
Ja, fürchterlich schwierig. Aber wir mussten natürlich als Gericht die Sache so gut wie möglich aufklären. Trotz aller Mühe musste aber einiges offen bleiben. Wir konnten uns es nicht so einfach machen, wie es viele Zuhörer wollten, für die von Anfang an klar war, dass alle Angeklagten wegen Mordes ihr weiteres Leben im Knast verbringen müssten. Wir mussten die individuelle Schuld jedes Angeklagten prüfen. Die Fragen waren unter anderem, in welcher Reihenfolge erreichten die Täter ihr Opfer? Was hatte der jeweilige Angreifer von den vorausgegangenen Tätigkeiten seiner Kumpel mitbekommen? Wer hatte wie oft geschlagen und getreten? Wohin? Wer hatte eine Waffe oder Ähnliches in der Hand? Die Angeklagten hatten selbstverständlich den Drang, ihren Beitrag zu bestreiten, kleinzureden oder möglichst viel auf die anderen zu schieben.
Und wie war es mit den unbeteiligten Zeugen, zum Beispiel Passanten und insbesondere der Busfahrer? Was haben die gesehen? Wahrscheinlich auch nicht alles, oder? Zumal wir erinnern uns ja, das war mitten in der Nacht, also schon dunkel da draußen.
Genau, ja. Der Tatort wurde nur von zwei Straßenlaternen schwach ausgeleuchtet und alles lief sehr schnell, also etwa innerhalb von 60 Sekunden ab. Die Zeugen vermochten die Täter bei der Polizei und in der Gerichtsverhandlung 6 Monate danach kaum oder gar nicht auseinanderzuhalten. Es war für sie fast unmöglich, den Angreifern einzelne Tathandlungen zuzuordnen.
Aber einiges wurde doch so klar, dass bestimmte Feststellungen getroffen werden konnten.
Ja, dazu folgendes. Andreas war als erster der Verfolgergruppe bei dem Opfer angekommen. Er trat mindestens 4-mal mit dem Fuß kräftig in den Brustkorb und in die Magengegend von Avci. Dann bemerkte er den Bruder, der in einer noch geöffneten Tür des Busses stand und das Geschehen von dort beobachtete. Andreas rannte jetzt auf ihn zu, aber der Busfahrer schloss geistesgegenwärtig die Tür. Der Skinhead wandte sich dann wieder auf der Straße dem liegenden Opfer zu.
Und was war dann mit den anderen Angreifern? Konnte man das detailliert auseinanderhalten?
Von denen war nach Andreas Kurt bei dem Opfer angekommen, das gerade mühsam versuchte, sich wieder aufzurichten. Aber Kurt schlug ihm mit seinem Gummiknüppel mindestens 2-mal auf den Körper und die Arme, sodass Avci daraufhin wieder zu Boden fiel. Dann erreichten Detlef und Ulrich gleichzeitig den Tatort. Ulrich nahm seinem Kumpel Detlef den Axtstiel ab und stand eine Weile untätig da, während die anderen weiterhin gegen das hilflose Opfer vorgingen. Dann schlug er mit dem Axtstiel mehrmals auf Avci ein. Mindestens ein harter Schlag gegen den Schädel führte dort zu einer Fraktur. Am Ende der Aktion setzte Andreas sein Bein auf den gebrochenen Schädel und drehte seinen Fuß mehrfach hin und her. Dann flüchteten sie.
Also Klaus, das wäre, glaube ich, jetzt die richtige Stelle, wo wir mal etwas zu den Verletzungen hören sollten.
Ja, vielleicht Folgendes. Wir haben in der Rechtsmedizin dann später festgestellt, dass das Opfer am ganzen Körper traktiert wurde, aber hauptsächlich war der Kopf betroffen. Die Befunderhebung war für uns dadurch etwas erschwert, dass die Chirurgen in der Zwischenzeit umfangreiche operative Maßnahmen durchgeführt hatten, um dem Afci doch noch das Leben zu retten, sodass wir einen Zustand nach durchgeführten Schädeloperationen dann auf dem Sektionstisch zu beurteilen hatten. Wir konnten noch feststellen, dass sich oberhalb der rechten Augenbraue eine 2 Zentimeter lange Platzwunde befand im Scheitelbereich rechts. Hinzu kamen diverse Hautabschürfungen am Kopf äußerlich. An inneren Verletzungen ergab sich ein Schädeldach-Trümmerbruch, wobei die einzelnen Knochenscherben des Schädeldaches zum Teil übereinander verschoben waren. Das Schädeldach war also so stark eingedrückt, dass die Knochenstücke in Richtung Gehirn um mehr als Knochendicke verschoben waren und dadurch tatsächlich verrutscht, verrückt waren. Das Gehirn selbst war heftig lädiert, wie gesagt, jetzt auch mit dem Zustand nach Operation, und im Bereich der Hirnhäute fanden sich grobe Einreißungen und ausgedehnte Einblutungen. Insgesamt eine extrem schwere Verletzungssituation im Bereich von knöchernem Schädel und Gehirn.
Dieses Verschieben der Knochen, das du gerade beschrieben hast, das ist doch wahrscheinlich dadurch entstanden, dass einer der Angreifer auf dem gebrochenen Schädel den Fuß hin und her gedreht hatte?
Ja, davon kann man ausgehen, ganz sicher. Ja, man muss wissen, Schädelknochen sind in etwa 4 bis 6 Millimeter dick. Das heißt, dass sie nicht allzu stabil und widerstandsfähig sind. Bei massiver Gewalt entstehen regelhaft Knochenbrüche. Und wenn dann durch diese Brüche die Stabilität des Schädels beeinträchtigt und gemindert ist, entstehen schwerste weitere Verletzungen im Bereich des Gehirns. Und hier in dem Fall hat die tatsächlich scherende, schürfende Bewegung des auf den Schädel Tretens die ganze Situation zusätzlich noch viel schlimmer gemacht. Ja, das Opfer hatte dann auch noch zahlreiche Gesichtsschädelbrüche, unter anderem im Bereich der Augenhöhle und wie gesagt überall Blutergüsse. Und neben diesem Zertreten des Schädels hatten ja auch mehrere Hiebe mit dem Axtstiel stattgefunden, und die hatten sicherlich auch schon Knochenbrüche hervorgerufen, und es war durch diese Gewalteinwirkung klar, dass das Opfer ja akut lebensgefährlich verletzt war. Und bei einer derartigen Gewalteinwirkung muss man aus rechtsmedizinischer Sicht davon ausgehen, das ist eigentlich jedem klar, dass das Opfer sterben kann. Also diese Art von Gewalteinwirkung, stumpfer Gewalteinwirkung, ist kaum zu überleben.
Und das Opfer, hat das alles bewusst miterlebt? Muss er da nicht entsetzliche Schmerzen erlitten haben?
Ja, das ist nun die andere Seite oder die andere Sicht der Dinge. Wir können nicht ausschließen, dass schon ja die erste heftige stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf, also zum Beispiel der Hieb mit dem Axtstiel, zur Bewusstlosigkeit des Opfers geführt hat. Insofern hat der Mann, der Afschi, dann also möglicherweise die weiteren schweren Verletzungen und dadurch hervorgerufenen Schmerzen gar nicht mehr wahrgenommen.
Herr Backen, wie ist das dann, wie wird sowas dann nachher gewertet? Spielt das eine Rolle?
Ja, dieser Umstand wird später noch eine große Rolle spielen, wenn wir dazu kommen, wie das Urteil in dem Prozess ausfiel, ob Mord im Spiel war oder nur, in Anführungsstrichen, Totschlag.
Also was doch auch noch gesichert über diesen Abend und insbesondere die Attacke auf den Ramazan Afci festgestellt werden konnte, ist, dass um 23.15 Uhr an jenem Abend ein Rettungswagen den Schwerverletzten in das Krankenhaus St. Georg brachte. Hier wurde der 26-Jährige mehrere Stunden lang zweimal am Kopf und einmal am Unterschenkel operiert. Du hast es erwähnt, Klaus.
Ja.
Trotzdem starb der Mann am frühen Morgen des 24. Dezember 1985.
Ja, diese sehr umfangreichen operativen Maßnahmen haben wir dann bei der Sektion von Afci vorgefunden. Da waren also umfangreiche Nähte im Bereich des Schädels und der Hirnhäute gegeben. Außerdem war der Schienbeinbruch mit einer Plattenosteosynthese versorgt. Als Todesursache haben wir eindeutig die schwere stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf festgestellt, die zu schwersten Hirnverletzungen führte. Und ja, die Täter haben, obwohl der Schädel schon schwer verletzt war, durch die weiteren Gewalteinwirkungen dann noch die Knochenstücke des gebrochenen Schädels regelrecht in das Gehirn hineingetrieben. Ich habe es ja schon gesagt, aus rechtsmedizinischer Sicht eine eindeutige Situation, trotz der Rettungsmaßnahmen der Chirurgen. Der Afci hatte keine Chance zu überleben.
Ich habe über diesen Fall gelesen, dass an Silvester 1985, also eine Woche nach dem Tod von Ramazan Afci, ca. 300 Menschen auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg Abschied von dem Verstorbenen nahmen. Auf dem Sarg lag eine türkische Flagge und 100 Autos folgten dem Leichnam zum Hamburger Flughafen. Von dort wurde er nach Ankara geflogen und am 2. Januar 1986 erfolgte dann die Beisetzung in Afcis Heimatort. Und wiederum zwei Tage später, am 4. Januar 1986, wurde das Kind von Ramazan Afci geboren. Ja, wir wissen, es musste ohne seinen Vater aufwachsen.
Ja, das gehört zu der besonderen Tragik dieses speziellen Falls. Aber zurück zu den Tätern und ja, zum Gericht. Die Festnahme der verdächtigen Skinheads erfolgte doch damals ja engmaschig direkt nach der Tat. Zunächst wurden sie, nachdem sie vernommen worden waren, zwar noch kurz freigelassen, dann aber doch sofort wieder inhaftiert. Und diese fürchterliche Tat mit ihrer besonderen Tragik stand dann tagelang im Fokus nicht nur der norddeutschen, sondern der bundesdeutschen und auch der türkischen Nachrichten.
Ja, am 11. Januar 1986 zogen 10.000 Demonstranten vom Bahnhof Landwehr zum Tatort und dann weiter in die Hamburger Innenstadt. Viele Teilnehmer hatten Plakate dabei, auf denen stand: Wir haben das Recht zu bleiben und Freundschaft statt Feindschaft. Der türkische Generalkonsul in Hamburg hoffte, dass so eine schreckliche Tat nie wieder passiere und 1986 ein Jahr des Friedens für alle werde.
Der Prozess gegen die Angeklagten begann 4,5 Monate nach der Tat, nämlich dann am 15. Mai 1986. Damals hatte ich gerade mein Volontariat bei einer norddeutschen Zeitung begonnen. Das war also vor meiner Zeit beim Hamburger Abendblatt und vor meiner Zeit als Gerichtsreporterin. Aber das Verfahren war ja Thema in vielen Medien. Ich habe also einiges darüber gelesen.
Dann werden Sie auch sicher gelesen haben, dass ein ganz zentraler und heikler Punkt des Verfahrens die Frage nach den Motiven der Angeklagten war. Niedrige Beweggründe wie Ausländerhass hätten zu einer Verurteilung wegen Mordes mit lebenslanger Haft zumindest bei den Angeklagten, die zur Tatzeit 21 Jahre und älter gewesen waren, führen können. Bei den Heranwachsenden wäre auch beim Mord damals die höchstmögliche Strafe 10 Jahre gewesen. Ob es sich um Mord oder Totschlag handelte, darüber wurde nicht nur in der Hauptverhandlung, sondern auch außerhalb hitzig debattiert.
Ja, übrigens auch bei uns, außerhalb der nüchternen Fallbearbeitung. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass diese Tat und dann auch der Prozess wegen dieses Themas Ausländerhass ja sehr, sehr hohe Wellen schlug.
Ja, das kann man wohl sagen. Für viele stand vor dem Strafprozess bereits fest, dass es sich bei den Angeklagten um Neonazis handelte, die immer nur aus Ausländerhass töteten. Andere Motive hatten in ihren Köpfen keinen Platz. Ein differenzierendes Verfahren war nach ihrer Ansicht total überflüssig. Der Fall war für einige Gruppen Anlass zur Abrechnung mit dem Establishment.
Es gab da auch deutliche Worte unter anderem der Nebenklage, also von Anwälten, die Angehörige des Getöteten vertraten.
Ja, aber nicht nur von ihnen wurde während und außerhalb der Gerichtsverhandlung heftig gekämpft.
Ja, von wem dann noch? Ich gehe mal davon aus, vermutlich von eher politisch motivierten Gruppen, oder?
Ja, natürlich. Unter anderem von einem deutsch-ausländischen Aktionsbündnis war ein Komitee zur Beobachtung des Prozesses gegen die Mörder Ramazan Afcis unter Mitarbeit der Antifa-Gruppe aus dem Erwerbslosen- und Jobberladen St. Pauli und der Arbeitsgemeinschaft Ausländer des Kommunistischen Bundes gegründet worden. Für dieses Komitee war bereits lange vor der Verhandlung ganz klar, dass Afci von Nazis nur aus Rassenhass getötet worden war, und dies von der Hamburger Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht im Strafprozess vertuscht werden sollte.
Ich gehe mal davon aus, so wurde dann ja wohl offenbar sehr fleißig Stimmung im und vor dem Gerichtssaal gemacht. Zumindest haben die das bestimmt versucht, oder?
Genau so war es. Das Komitee forderte den rassistischen und politischen Hintergrund der Tat im Strafprozess schonungslos aufzuklären. Weitere Skinheads auf die Anklagebank zu setzen, sowie ebenfalls den gesellschaftlichen Rassismus und die staatliche Ausländerpolitik. In diesem Sinne müsse aus dem Prozess ein politischer Prozess werden.
Also wenden wir uns doch jetzt bitte den Inhalten dieses Verfahrens zu. Darüber, wie die Tat laut Zeugen abgelaufen ist, haben wir ja schon gesprochen. Ich würde jetzt gern über die 5 Angeklagten reden. Ihnen wurde in dem Prozess von der Staatsanwaltschaft gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Auch die Anklage ging schon davon aus, dass die jungen Männer dem Kreis der ausländerfeindlichen Skinheads zuzurechnen waren. Und nach dem, was damals Abendblattreporter über den Prozess geschrieben haben, sagen sagten damals alle fünf, dass sie nichts gegen Ausländer hätten. In der damaligen Berichterstattung wird einer der Angeklagten, ein 19-Jähriger, als junger Mann mit, ich zitiere, bleichem Milchbartgesicht beschrieben. Und bei einem 21-Jährigen fiel eine Tätowierung auf dem kräftigen Nacken auf. Und diese Tätowierung, so schrieb es damals der Reporter, zeigte einen Hammer mit einer Axt gekreuzt, ausgerechnet.
Da sollte man in dem Zusammenhang doch direkt erwähnen, dass der Stiel einer Axt zu jenen Tatwerkzeugen gehört, mit denen das Leben von Afci ausgelöscht wurde.
Das, was die Angeklagten damals jeweils selber gesagt haben in unserem Verfahren, schien im Wesentlichen davon geprägt, dass man die Hauptschuld bzw. den wesentlichen Tatbeitrag anderen in die Schuhe schieben wollte.
Also die Angeklagten versuchten doch den Eindruck zu vermitteln, es seien Ramazan Afci und seine Begleiter gewesen, die diesen Streit bzw. einen Streit begonnen hätten. Diese hätten nämlich mit einem CS-Gasgerät auf Leute gesprüht. Und einer der Angeklagten sagte damals, wie über den Prozess zu lesen war, ich zitierte, darauf war ich etwas wütend. Ich wollte den, der mich besprüht hatte, nur ein bisschen verprügeln. Zitat Ende. Ein anderer der Angeklagten leugnete, mit dem Axtstiel geschlagen zu haben. Aber sie sagten schon, sie hätten gegen Brust und Magen und wohl auch gegen den Kopf des Opfers getreten. Ob die Tritte gezielt gewesen seien, wollte der Vorsitzende Richter wissen.
Na und? Was ist dabei rausgekommen? Die Antwort der Angeklagten war uneindeutig. Aber aus dem rechtsmedizinischen Befund hat sich doch ergeben, dass hier sehr heftig und sehr gezielt zugetreten wurde. Man trifft den Kopf ja nicht zufällig gleich mehrfach und dann mit einer so hohen Gewalt. Also ja, manchmal drücken wir uns etwas heftig aus, das ist eher so, wie wenn man gegen einen Fußball tritt.
Das klingt alles sehr plausibel, was du da sagst, vor allem wenn man im Hinterkopf hat, welche Verletzungen verursacht wurden. Aber nein, die Angeklagten antworteten auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob die Tritte gezielt gewesen seien. Sie hätten, Zitat, einfach nur reingetreten. Und immer wieder betonten die Angeklagten zudem, dass sie nichts gegen Ausländer hätten und nicht zu den Skinheads gehörten. Einer sagte, er fühle sich eher der jungen Union zugewandt. Aber genau dieser Mann soll dann auch gerufen haben, als die Hatz auf Ramazan Afci begann. Zitat, ich habe die Schnauze voll, die Schweine holen wir uns.
Ja, noch einmal zur anderen Seite, der Opferseite. Der Bruder des Getöteten war doch Nebenkläger in dem Prozess und hat die Hauptverhandlung ständig mit verfolgt. Er wurde in den Medien so zitiert, das ist für mich wirklich sehr, sehr schwer, mir das alles so mit anzuhören.
Schwer war es doch sicher auch für die Angehörigen, den Anblick der Tatwaffen zu ertragen. Herr Backen, damals wurden diese doch im Prozess präsentiert.
In der Regel tun wir das, so auch in diesem Verfahren. Es ist sehr wichtig, sich ein Bild von Form, Größe und Gewicht der Tatwaffen zu machen. Das schafft kein Foto. In Augenschein nehmen, wie wir Juristen das nennen. So zeigten wir an einem Prozesstag einen Axtstiel, eine Gymnastikkeule, einen Gummistab und einen weiteren, längeren Gummiknüppel. Es war in dem Zusammenhang erschreckend, dass zumindest einige der Angeklagten grinsten, als die Waffen gezeigt wurden.
Tja, das ist wirklich kaum zu glauben. Die haben wirklich gegrinst. Was für eine bizarre Reaktion. Nochmal aus meiner Sicht der Rechtsmedizin, wenn ich zu den Zeugenaussagen komme und diese Revue passieren lasse, möchte ich den Fokus auf einige spezielle Schilderungen zur Tat lenken. Da gab es doch einen damals 19-Jährigen, der in dem VW Golf gesessen hatte, der den fliehenden Afci versehentlich angefahren hatte. Dieser 19-Jährige hatte dann beobachtet, wie die Täter das Opfer attackierten, und der Zeuge sagte dazu Folgendes, Zitat, sie schlugen mit Stöcken auf ihn ein, er hatte die Arme über den Kopf gehalten und war total wehrlos. Und als weiterer Zeuge erzählte der Busfahrer, einer schlug mit dem Knüppel oder so, das kann man nur machen, wenn man jemand totschlagen will.
Wenn man jemand totschlagen will? Also diese Formulierung sollten wir uns ein bisschen genauer ansehen, finde ich. Hier war es ja die Wahrnehmung und die Einschätzung eines juristischen Laien. Aber wenn man überlegt, wie brutal und offenbar zu allem entschlossen die Angreifer ihr Opfer traktiert haben, liegt der Gedanke nicht fern, dass sie seinen Tod wollten oder zumindest billigend in Kauf genommen haben, wie man das als Jurist formulieren würde. Die Anklage lautete ja auf Totschlag in diesem Prozess, und entsprechend hat die Staatsanwaltschaft dann auch nach dem Ende der Beweisaufnahme plädiert. Die Staatsanwaltschaft sagte, ein 21-Jähriger solle 12 Jahre Freiheitsstrafe bekommen, also der sollte nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Für 2 18-Jährige und einen 19-Jährigen forderte der Ankläger nach dem Jugendstrafrecht die 8,5 Jahre Haft wegen Totschlags und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Und für einen 24-Jährigen plädierte der Staatsanwalt auf 5 Jahre Freiheitsstrafe wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Und über die Tat sagte der Staatsanwalt, Zitat, die Hirnschale des Opfers wurde in 5 Mark große Stücke zerhauen. Stück für Stück wurde das Leben aus ihm herausgeschlagen und getreten. Also das war mir ein Bedürfnis, das zu zitieren, weil ich das finde, dass das doch sehr einprägsam und deutlich klar macht, was damals wirklich passiert ist, oder?
Naja, ich habe das vorhin ja schon beschrieben. Vom Staatsanwalt war dies eine sehr deutliche, um nicht zu sagen drastische Formulierung. Die kann ich aber aus rechtsmedizinischer Sicht durchaus mittragen. Also das Verletzungsmuster beim Opfer bestätigt das einfach, dass die Verteidigung das anders gesehen hat, ist irgendwie normal. Die Frage ist, ob es aber auch klug war, so zu plädieren. Ja, die zwei Anwälte sagten ja sogar, es könne auch eine Bewährung für ihre Mandanten geben. Denn diese hätten zwar zugeschlagen, aber dabei nicht ihre Schlagstöcke eingesetzt. Und getroffen hätten sie ihr Opfer nur an Armen, Bauch und Rücken. Folglich hätten sie ihm nicht die tödlichen Kopfverletzungen zugefügt. Aber hier kommt ja vor allen Dingen auf die juristische Wertung der Kammer an, würde ich schon mal sagen.
Genau, Herr Backen. Im Ergebnis wurden 2 der Angeklagten von der Kammer wegen Totschlags verurteilt. Die anderen Männer wurden wegen anderer Delikte schuldig gesprochen. Erklären Sie doch bitte, wie das Gericht die Taten bewertete.
Ulrich und Andreas wurden wegen gemeinschaftlichen Totschlags verurteilt. Nur ihnen konnten wir einen Tötungsvorsatz nachweisen. Der erste erhielt eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren, der andere eine Jugendstrafe von 6 Jahren. Sebastian, das war der Fahrer, kam mit 1 Jahr Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung davon, ohne Bewährung. Sein Auto musste er hergeben. Dabei muss ich mal bemerken, das war der einzige der fünf, der nicht geschlagen oder getreten hatte, sondern nur sozusagen die Beförderung der anderen vier übernommen hatte. Kurt und Detlef waren ebenfalls nach dem Jugendgerichtsgesetz zu behandeln. Beide wurden wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu jeweils 3 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe verurteilt. Sie waren diejenigen, die zwar das Opfer ebenfalls misshandelt hatten, aber keinen nachweisbaren Tötungsvorsatz hatten.
Nochmal, da konnten Sie tatsächlich oder Sie mussten eine Differenzierung vornehmen und diesen beiden konnten Sie also keinen Tötungsvorsatz nachweisen. Habe ich das richtig verstanden?
Wer kann schon in die Köpfe anderer sehen? Letztlich war bei den beiden lediglich ihre Absicht nachweisbar, das Opfer zu verletzen. Sie hatten es zwar ebenfalls misshandelt, aber nicht lebensgefährlich. Sie hatten allerdings durch ihre Tatbeiträge den Tod fahrlässig hervorgerufen, denn sie hätten die Tatfolge aufgrund der von ihnen und von den anderen begangenen Verletzungshandlungen, soweit sie diese mitbekamen, vorhersehen können.
Sicherlich stellt sich für manchen die Frage, ja auch für mich, warum für die Kammer keine Verurteilung wegen Mordes in Betracht kam. Es gibt doch zum Beispiel das Mordmerkmal der Grausamkeit. Kam das hier nicht zumindest auch in Betracht? War die Tat, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, letztlich nicht brutal genug? Oder erläutern Sie doch bitte nochmal, warum kein Mord?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an, der uns Juristen sehr intensiv damals beschäftigt hat. Die Täter handelten gefühllos und unbarmherzig. Keine Frage. Das Tatbestandsmerkmal der Grausamkeit beinhaltet aber auch, dass das Opfer die brutale Vorgehensweise auch gespürt hat. Und dies war äußerst fraglich, denn Avci war sehr wahrscheinlich nach den Ausführungen des Gerichtsmediziners damals also bereits nach dem ersten Schlag auf seinen Kopf bewusstlos geworden und konnte von da an keinen Schmerz mehr empfinden. Das mag jetzt zynisch klingen, ich weiß, aber rechtlich gesehen gilt eine Tat nur dann als grausam, wenn das Opfer unter der brutalen Tatausführung besonders gelitten hat. Damit war die Tat hier unter diesem Aspekt jedenfalls kein Mord. Eine andere Frage, mit der wir als Gericht uns auseinanderzusetzen hatten, war die, ob ein weiteres Mordmerkmal, nämlich ein niedriger Beweggrund, vorlag.
Ja, wie ist es denn mit der Frage gewesen? Ausländerhass, das stand doch im Raum irgendwie.
Aber natürlich. Wir hatten über die Tatmotive der Angeklagten zu befinden und diese konnten über eine zeitige oder lebenslange Freiheitsstrafe entscheiden. Aber das Mordmerkmal Ausländerhass führte nicht zur Annahme eines Mordes, da es im Vergleich mit den anderen Motiven keineswegs dominierte.
Wenn ich das mal überlegen darf, was damals für Sie möglicherweise rechtliche in Erwägung waren, dass man hier von einem Motivbündel ausgehen konnte, wie war das?
Ja, genau. Also wir haben schon das Mordmerkmal Ausländerhass bejaht. Das lag damals auf der Hand. Aber es kamen noch andere Motive hinzu. Nämlich mussten wir mit einbeziehen, dass die Angeklagten auch ihren Anführer rächen wollten mit der Tat, wegen der CS-Gas-Attacke und der damit verbundenen Schmach. Im Übrigen waren drei der Angeklagten selbst vom Tränengas, das Avci zur Abwehr eines Angriffs versprüht hatte, betroffen gewesen.
Wie ist das eigentlich? Wir haben ja hier 5 Angeklagte, also 5 mutmaßliche Täter. Man hört doch oft was von gewisse Gruppendynamik. Spielte die dann letztlich bei der Urteilsverkündung auch eine Rolle?
Ja, das war auch ein Motiv, das bei der Tatausführung eine Rolle spielte. Wie so oft, wenn mehrere jüngere Täter zusammenwirken. Jeder wollte dem anderen zeigen, wie hart er bei der Bestrafung eines Feindes der Gruppe vorgehen kann. Alles dreht sich um die Anerkennung und den damit verbundenen Rang innerhalb der Gruppe. Nicht zuletzt stand auch noch der Überfall vom Vortag im Raum. Nur wenn der Ausländerhass das Hauptmotiv gewesen wäre, hätte nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Verurteilung wegen Mordes erfolgen müssen. Eine Rangfolge konnten wir aber damals nicht feststellen und so blieb es beim Totschlag.
Also es geht hier ganz offensichtlich mal wieder um die genaue juristische Bewertung und um das mal hier spontan auszudrücken, da finde ich unseren Vorsitzenden Richter Backen immer ganz besonders überzeugend, dass er sich da nicht leiten lässt von vordergründigen Interessenlagen, sondern dass er wirklich sehr genau die Gesetze kennt und auslegt.
Also ich finde es ja immer interessant, wenn man denn partout ein Urteil kritisieren möchte, dass man sich dann auch mal anguckt, wie die Staatsanwaltschaft die Tat überhaupt bewertet hat. Und das war in diesem Fall ja ähnlich, wie es letztlich dann das Urteil war. Klaus, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was die Staatsanwaltschaft damals gefordert hat.
Naja, die Staatsanwaltschaft hat so nach meiner Kenntnis ähnlich plädiert, wie letztlich die Kammer entschieden hat. Selbst wenn die Angeklagten den Skinheads zuzurechnen seien und auch wenn man diesen Skinheads Ausländerfeindlichkeit unterstellen würde, so sei das wahrscheinlich nicht das Hauptmotiv der Tat. So sagte das damals der Ankläger im Plädoyer. So hat es ja auch das Gericht entschieden. Die hätten jeden so zugerichtet, der sie mit einer Gaspistole beschossen hätte. So war die Formulierung des Staatsanwalts. Rache sei das dominierende Motiv gewesen. Deshalb müsse man die Angeklagten wegen Totschlags verurteilen. So sagt es unser Gesetz.
Genau wie die Staatsanwaltschaft haben wir das damals auch gesehen. Nochmals. Die Rechtsprechung legt da sehr genaue Maßstäbe an die wir Juristen uns natürlich zu halten haben. Ich würde gern noch einige Worte zur Stimmung damals im Prozess verlieren. Es war eine äußerst angespannte Atmosphäre, auch weil viele von uns erwarteten, die Tat politisch einzuordnen. Das war definitiv aber nicht unsere Aufgabe. Für die von uns geladenen Zeugen, insbesondere die mit den Ermittlungen befassten Kriminalbeamten, glich es einem Spießrutenlauf, wenn sie sich durch eine gröhlende Menge auf dem Gerichtsflur zur Vernehmung durchwühlen mussten.
Also so wie Sie das jetzt schildern, da war die Stimmung ja wirklich extrem aufgeheizt und kann man die sogar als bedrohlich wahrnehmen?
Sie war bedrohlich. Weil die Staatsanwaltschaft letztlich nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt hatte, warf man ihr vor, sie wolle sich damit vor einer Diskussion über Ausländerhass drücken. Uns Richter kritisierte man, wir hätten uns von den Angeklagten etwas vormachen lassen, wenn beispielsweise von Ihnen vorgetragen worden sei, Sie hätten unter den Ausländern sogar gute Freunde. Die Polizei bekam, wie so oft, am meisten ab. Ihr wurde unverblümt zutiefst eingefleischter Ausländerfeindlichkeit zur Last gelegt. Sie hätte die Ermittlungen ausgesprochen schlampig geführt.
Herr Backen, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, die die Polizei damals betrifft?
In der Tat hatte es im Zuge der Ermittlungen einige gravierende, bedauerliche Pannen bei der Polizei gegeben. Zum Beispiel gab es einen Beamten, dessen Sohn angeblich in der Skinhead-Szene aktiv und mit einem der Angeklagten befreundet war. Es war übrigens der Beamte, auf dessen Veranlassung hin die festgenommenen Skinheads zunächst wieder freigelassen wurden. Dieser Beamte wurde dann später von den Ermittlungen abgezogen. Wieder andere Vorwürfe trafen die Politiker. Sie seien die Schuldigen, hieß es. Und zwar die wahren Schuldigen. Es wurde also in alle Richtungen ausgeteilt.
Wie ist denn das jetzt für das Gericht als solches gewesen? Also einmal für die Berufsrichter, aber auch für die Schöffen. Erzählen Sie doch da mal, wie die Stimmung oder wie Ihr Eindruck war.
Für uns Berufsrichter, insbesondere für den Vorsitzenden natürlich und die zwei Schöffen, war das Verfahren Schwerstarbeit, weil die Atmosphäre von Anfang an vergiftet und feindselig war. Wenn wir an den Verhandlungstagen das Beratungszimmer verlassen hatten und uns durch das aufgebrachte Publikum wühlen mussten, rechneten wir Richter immer mit dem Schlimmsten, zumal es zu der Zeit noch keine Personenkontrolle im Strafjustizgebäude gab.
Zum Thema Personenkontrolle, Herr Backen, da will ich nur ganz kurz reingrätschen. Das ist ja heute gar nicht mehr wegzudenken, diese Einlasskontrolle beim Gericht und das genaue Untersuchen aller Prozessbeobachter auf Waffen zum Beispiel. Und das wurde aber wirklich erst später eingerichtet im Zusammenhang mit blutigen Gewalttaten im Gericht selbst. Und ich denke, das war da eigentlich schon überfällig. Aber letztlich bedurfte es dieser besonderen Eskalation. Es musste also etwas passieren, ehe man da gehandelt hat.
Aber zurück zu Ihrem Prozess, Herr Backen, damals. Diese wirklich feindselige Stimmung da, das war doch wirklich eine Belastung.
Das war eine große Belastung. Und man musste aufpassen, tatsächlich seine Unabhängigkeit als Richter zu bewahren. Immer wieder wurde versucht, den Prozess zu politisieren und auf andere, nicht angeklagte Personen wie Polizisten und Politiker auszudehnen. Am liebsten hätte man den gesamten Staat auf die Anklagebank gehoben. Die fünf Angeklagten hatten zeitweise nur noch Nebenrollen.
Also zur grundsätzlichen Problematik des Prozesses hatte der damalige Vorsitzende Richter mit Nachnamen Petersen doch schon zu Beginn seiner Urteilsbegründung Stellung genommen. In Hinblick auf die Einstufung des Verfahrens als politischer Prozess sagte der Richter damals, ich zitiere, wer glaubt, erwartet oder will, dass in einem Strafprozess politische Vorstellungen durchgesetzt werden und Einfluss auf die Entscheidung des Gerichtes nehmen will, steht damit nicht auf dem Boden des Rechtsstaates. Der Prozess ist kein Tribunal, um ein gewünschtes Ergebnis zu bestätigen. Jeder Angeklagte ist nach seiner konkret festgestellten Schuld zur Verantwortung zu ziehen.
Ja, sehr wichtige, sehr deutliche und auch sehr passende Worte, finde ich. Ich bin froh, dass es die insoweit völlig unabhängige Justiz gibt, die sich frei hält von derartigen äußeren Einflüssen. Das könnte jetzt ein Schlusspunkt dieses Podcasts sein. Ich möchte aber gerne noch darauf hinweisen, dass man über diesen wirklich hochinteressanten Fall, über den wir heute gesprochen haben, auch noch einiges weitere nachlesen kann. Und zwar in Ihrem Buch, lieber Herr Backen, das mich auch sehr fasziniert hat, nicht nur wegen dieses Falles. Der Titel ist sehr einprägsam, Das Leben ist zerbrechlich. Ja, dieser Fall ist in Band 2.
Ja, daraus kann man logisch schlussfolgern, dass es auch ein Band 1 gibt, der eben auch heißt, Das Leben ist zerbrechlich. In beiden Büchern sind jeweils 16 Fälle beschrieben, aus Ihrer Sicht, Herr Backen, also aus erster Hand und wirklich sehr kundig und sehr spannend. Ich finde beide Bücher wirklich lesens- und empfehlenswert.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Ich danke Ihnen. Ich habe in meinen Büchern unter anderem die vielschichtigen Motive beschrieben, die zu Mord und Totschlag führten. Manchmal genügt ein ganz banaler Anlass. Hass, Eifersucht und Habgier sind häufig anzutreffen, sogar Mordlust.
Ja, wenn ich mich an Fälle aus Ihren beiden Büchern erinnere, Sie haben damals beispielsweise über einen Drogendealer geschrieben, der sein Opfer langsam und erbarmungslos zu Tode marterte. In anderen Fällen sind Kultur und Tradition für die Auslöschung eines Menschenlebens ausschlaggebend. Aber es gibt nicht nur verachtenswerte Motive. Ich erinnere auch Verzweiflung als ein Tatmotiv. In einem Kapitel aus einem Ihrer beiden Bücher geht es um einen Pensionär, der seine demente Frau erstickte, aber nicht, weil er sie loswerden wollte, sondern weil er schlicht nicht mehr die Kraft hatte, sie zu pflegen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass das jetzt wirklich authentische Fälle sind, die Sie da beschrieben, Herr Backen, Herr Backen. Also wirklich Fälle aus dem wahren Leben.
Also ich möchte mich jetzt hier ausdrücklich nochmal als ein Backen-Fan, soweit man das sein kann, outen. Ein besonders überzeugender Richter, wie man auch in diesem heutigen Fall sehen kann, unbeirrbar, in dem Versuch tatsächlich das Gesetz gesetzestreu, also nach seinen Buchstaben auszulegen und sich nicht von außen beeinflussen zu lassen. Auch die anderen Fälle in diesen beiden Büchern sind außerordentlich lesenswert. Eine sehr spannende Lektüre für alle die, die sich für True Crime interessieren. Also ausdrücklich nochmal die Empfehlung, Backen lesen.
Ja, ich erinnere nochmal an die Titel, Das Leben ist zerbrechlich, Band 1 und Band 2. Das war jetzt sozusagen unser Werbeblock. Ich hoffe, unsere Hörer wissen das zu schätzen. Wir würden diese Bücher nicht so anpreisen, wenn wir davon nicht wirklich überzeugt wären und sie interessiert gelesen hätten. Das trifft auf Klaus Püschel und auf mich zu. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Backen, dass Sie wieder zu uns ins Podcast-Studio gekommen sind, um diesen Fall aus den 80er Jahren darzulegen. Eine andere Zeit, aber Klaus Püschel hat es eingangs erwähnt, dass dieser Fall trotzdem in der heutigen Zeit so aktuell und brisant ist, wie er eigentlich nur sein kann. Vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich habe da noch einen Wunsch. Es wäre nämlich schön, wenn Sie bei anderer Gelegenheit nochmal wiederkommen und uns einen weiteren Fall vorstellen und mit uns besprechen könnten.
Ich komme gerne wieder.
Vielen, vielen Dank und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.